Wir wechseln aufs andere Mikro. Könnt ihr mich hören? Ich höre mich relativ. Ja, doch, jetzt. Ja, vielleicht denken sich jetzt manche, wieso läuft er mit zwei Mikros rum? Schon der halbe Lobpreis wieder hin, weil man sich gedacht hat, wieso hat er noch ein zweites Mikro um? Das eine ist für Sprache, das andere ist für Gesang. Ja, das ist tatsächlich so, die haben eine andere Eingangsempfindlichkeit, das sind Gesangsmikrofone, die wären für Sprache nur halb so geeignet und für Sprachverständlichkeit. Deswegen trage ich dieses Ding, was ich wirklich zutiefst verabscheue, die ganze Zeit mit einem Mikro vor dem Mund durch die Gegend zu laufen, aber mein Freund und Techniker Martin hat mir gesagt, das ist das Einzige, was hilft bei mir. Ja, no. Also, ich darf heute für euch predigen und ja, genau, am Scheideweg habe ich die Predigt genannt, wie unsere Sichtweise unsere Zukunft bestimmt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Situation hattet, in der ihr euch entscheiden musstet, in der ihr euch entscheiden musstet, ob ihr bereit seid, ein Risiko einzugehen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, no risk, no fun. Ja, manche Leute brauchen irgendwie das Risiko, um den Kick zu haben. Nun ja, aber was machen diejenigen unter uns, so wie ich zum Beispiel, die eher ängstlich sind und vorsichtig und überhaupt kein Risiko eingehen wollen? Risiko, haha. Seit einigen Jahren ist ja zumindest unser Angstpegel in Deutschland stetig gestiegen. Angst, so sagt man, sei kein guter Ratgeber und trotzdem wird das Schüren von Ängsten Teil der Kommunikation immer wieder. Politik benutzt es, wir benutzen es, Angst zu machen. Ja, Corona, heute weiß man es, ein ganzer Teil der Kommunikation war tatsächlich die Angst in der Bevölkerung hochzuhalten, ob bewusst oder unbewusst, ob richtig oder falsch, einfach weil ängstliche Leute vorsichtiger sind. Und ich sag mal so, die Krise in der Ukraine hat mir schon auch Angst gemacht. Oder kennt ihr das? Ging euch das auch so? Ich bin Donnerstag früh, als das losging, aufgewacht, gucke auf mein Handy und war erstmal wach. Und die nächsten beiden Nächte hat sich das auch nicht wesentlich geändert. Ja, wir haben das mitgenommen. Krieg in Europa. Wow. Nicht, dass die letzten 50 Jahre keine Kriege gegeben hätte. Ich will dort nicht über Krieg predigen, das mache ich beim nächsten Mal. Und über Kampf, aber Krieg in Europa hatten wir lange nicht. Es hat immer Kriege gegeben, aber die waren weiter weg. Jetzt ist der Krieg auf einmal vor der Haustür. Wir haben es mit einem scheinbar unberechenbaren Gegner zu tun und das macht uns Angst. Und auch wir Christen haben Angst. Und ich will einfach sagen, das ist nachvollziehbar und das ist okay, dass wir Angst haben. Jesus ermutigt uns an etlichen Stellen, dass wir keine Angst haben müssen. Aber auf der anderen Seite konstatiert er, erst einmal ziemlich nüchtern, in der Welt habt ihr Angst. Indikativ. In der Welt habt ihr Angst. Punkt. Das ist eine Aussage. Dass wir Angst haben, ist normal. Wir Menschen sind so und auch vor Christen macht dieses Gefühl nicht Halt. Also von mir zumindest nicht. Wenn ihr da schon tougher seid, dann herzlichen Glückwunsch. Ich kenne dieses Gefühl. Ja. Es geht aber in diesem Jesuswort weiter. In der Welt habt ihr Angst, aber, haben wir alle in der Sonntagsschule noch gelernt, ne? Wie geht's weiter? Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus ist Sieger und in ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und diese Hoffnung darf uns tragen und motivieren, auch in schwierigen Zeiten mutige Entscheidungen zu treffen. Was mich zu meinem heutigen Predigttext bringt, wo es auch um Angst und um mutige Entscheidungen geht. Das Volk Israel ist unterwegs in der Wüste, schon eine Weile. Gott hatte ihnen ein Land versprochen, das gelobte Land. Er wollte sie in das Land ihrer Väter zurückbringen. Und nun stehen sie sozusagen an der Pforte des verheißenen Landes. Die können es schon sehen. Und nun lesen wir mal. Ich lese aus 4. Mose 13, ist ein etwas längerer Text. Also ihr könnt euch jetzt ein bisschen entspannt zurücklehnen und zuhören. Nun sprach der Herr zu Mose, schick Männer aus, die Kanaan erkunden sollen, das Land, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm sollst du einen der führenden Männer auswählen, wie der Herr es ihm befohlen hatte, schickte Mose 12 Männer aus der Wüste Paran los. Jeder von ihnen hatte eine führende Stellung in seinem Stamm inne. Also die Gemeindeleitung des damaligen Volkes geht los. Mose gab den Spionen folgende Anweisung mit auf den Weg. Nehmt den Weg durch den Negev und steigt dann ins Gebirge hinauf. Findet heraus, wie die Beschaffenheit des Landes ist und ob die Leute, die dort leben, stark oder schwach, wenige oder viele sind. Macht ausfindig, ob das Land gut oder schlecht ist und ob die Städte befestigt oder unbefestigt sind. Findet weiter heraus, ob der Boden fruchtbar oder karg ist und ob es dort Bäume gibt oder nicht. Seid mutig und bringt Kostproben der Früchte des Landes mit. Zu jener Zeit wurden die ersten Trauben reif. Sie machten sich also auf den Weg und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis nach Rehab, das an dem Weg nach Hamat liegt. Sie durchquerten den Negev und gelangten nach Hebron, wo die Anakita, Ahiman, Sheshai und Talmai lebten. Hebron war 7 Jahre vor der ägyptischen Stadt Soan gegründet worden. Als sie ins Eschkoltal kamen, pflückten sie dort Granatäpfel und Feigen und schnitten eine Weinrebe ab, die zwei Personen an einem Stock zwischen sich tragen mussten. Mal kurz vorstellen, ne? Eine Rebe, die zwei Personen am Stock, ne? Könnt ihr euch vorstellen. Das waren schon nicht ganz kleine. Deshalb wurde dieses Tal Eschkoltal genannt, weil die Israeliten dort diese Traube abgeschnitten hatten. Nachdem sie das Land 40 Tage lang erkundet hatten, kehrten die Männer zurück. Als sie bei Mose, Aaron und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Ihr Bericht lautete folgendermaßen: Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Das und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, die sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakiter haben wir dort gesehen. Die Amalekiter wohnen im Negev und die Hethiter, Jebusiter und Amoriter im Gebirge. Die Kanaaniter wohnen an der Mittelmeerküste und im Jordantal. Wow. Die werden sich nicht einfach vertreiben lassen, oder? Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten: Lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern. Aber die anderen Spione wandten ein: Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind viel stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und in ihren Augen waren wir das auch. Bei so einer Schilderung kommt man richtig gut drauf, ne? Da war der Tag gerettet. Ich möchte euch noch mal kurz mitnehmen. Bevor wir einen Blick in die Zukunft schauen, das, was also das gelobte Land, was vor dem Volk Israel lag, will ich nochmal einen kurzen Rückblick machen, nämlich auf die Wüstenzeit. Das Volk Israel steht ja tatsächlich noch in der Wüste. Die haben eine Wüstenwanderung hinter sich. Das heißt, die kennen diese Wüstenzeit, die sind aktiv noch in dieser Wüstenzeit. Und wer von uns, ihr Lieben, kennt eigentlich keine Wüstenzeit? Deswegen will ich euch mal kurz in Erinnerung rufen, was eigentlich Wüstenzeiten prägen und ausmachen. Das Erste: Wüstenzeiten sind Krisenzeiten und damit nicht angenehm. Wüste ist nicht angenehm. Ich kenne auch niemanden, der sagt, boah, das ist aber so klasse, ne? In der Wüste. Ich sehne mich so nach Wüste. Nee, nicht wirklich. Ja? Wüstensituationen stressen uns, sie machen uns hilflos, sie jagen uns Angst ein. Es kommt uns vor, als hätte uns Gott vergessen. Wüstensituationen können uns mürrisch machen. Ich habe mal die Geschichte des Volkes Israels von dem Auszug aus Ägypten bis hin zu dieser Situation, die ich euch heute vorgelesen habe, studiert. Meine Güte, was haben die nicht alles ausgepackt? um gegen Mose, um gegen Gott zu murren. Ja, was war das, ein unzufriedenes Volk? Ja, Wüstenzeiten sind nicht angenehm. Wüstensituationen können uns zu mancherlei Sünde verleiten. Vielleicht erinnern sich die Bibelfesten an das goldene Kalb, was das Volk Israel errichten will oder ließ. Ja? Mose auf dem Berg mit Gott kriegte die 10 Gebote. Der war schon ziemlich lange weg. Das Volk ohne Führer, 40 Tage in der Wüste. Da kann man schon auf dumme Gedanken kommen, oder? Ich meine, vielleicht ist Mose ja von Geiern gefressen worden oder was da so, ne? Oder anderen wilden Tieren. Da kommt einem der Glauben schon mal abhanden. Goldenes Kalb. Wir können uns andere Götter bauen in Wüstenzeiten, hoffen, manchmal tun wir das auch, ja, von denen wir uns so Scheinlösungen erhoffen. Ja, wir hängen unser Herz an irgendwelche Dinge, von denen wir in Wüstenzeiten Lösung erhoffen, zu denen wir aufschauen können. Dann werden auch Personen, andere Personen, so zu Göttern erhoben manchmal. Naja, von dem kommt jetzt das Heil und der wird uns jetzt hier rausführen. Ja, nischt wird er. Manchmal hat das Volk Israel auch die Sehnsucht nach Vergangenheit gepackt, ne? Als noch alles so schön war. Wären wir doch in Ägypten geblieben. Übrigens, das war auch eine Reaktion nach der Rede von den Gesandten, die ich euch heute gelesen habe. Warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? War doch alles früher viel besser, oder? Was waren die nicht versklavt? Ne? Ja, und die mussten die Pyramiden bauen. Waren, ja, die männliche Erstgeburt wurde getötet. Das war so grausam, dass man eigentlich nur noch weg wollte. Aber in Wüstenzeiten kommen uns selbst diese Zeiten total klasse vor. Da hatten wir wenigstens zu essen und zu trinken. Da hatten wir wenigstens so schöne Gottesdienste. Es war so schön damals, erinnert ihr euch nicht? Jetzt sind wir in der Wüste. Wär das doch noch mal so schön wie früher. So oft gehört in meinem Leben. Ja, Wüstenzeiten sind Krisenzeiten und damit nicht angenehm. Aber Wüstenzeiten, und das will ich als Kontrapunkt dagegen setzen, sind Zeiten der besonderen Gegenwart Gottes. Wenn wir mal die Bücher Exodus, Levitikus und Numeri weiter durchblättern, dann sehen wir, wie stark Gottes Gegenwart und Gottes Handeln mit dem Volk in der Wüste war. Nur einige Beispiele: Gottes Versorgung. Wüstenzeiten sind Zeiten, wo Gott uns versorgt. Ja, das Volk Israel mit Manna und mit Wachteln. Da muss man sich mal vorstellen, ja, morgens, du wachst auf und vom Himmel regnet Manna und versorgt dich und Wachteln. Gottes Führung wünschten wir uns ja manchmal. Ne? Die Wolkensäule und die Feuersäule. Wir wünschten, ja, das waren Zeichen der sichtbaren Gegenwart Gottes, der das Volk Israel durch die Wüste führte. Bei allem, was schwierig war, bei allem, was beschwerlich war, war die Gegenwart Gottes, die über ihnen war und die vor ihnen war und die vor ihnen herging. Zeiten der Wüste sind auch Zeiten von Gottes Schutz. Das Heer der Ägypter hinter dem Volk Israel her und dann geht das Volk Israel durchs Rote Meer hindurch und das ganze Heer der Ägypter kommt um. Ja, Zeiten der Wüste sind Zeiten der besonderen Gegenwart Gottes. Und wenn du einmal in dein eigenes Leben schaust, dann wirst du feststellen, erstens, Krisen gehören zum Leben dazu. Zweitens, es sind Zeiten, in denen wir Gott besonders erleben und die Gegenwart Gottes eben nicht weg ist, sondern da ist. Und wir sie an ganz vielen Punkten erleben und manchmal erst zurückblicken, wo wir sagen, Gott, da warst du da. Gott ist da, der seine Hand über uns hält und uns mit den Zeichen seiner Gegenwart beschenkt und uns wachsen lässt. Weil wozu sind Krisenzeiten da? Mein dritter Punkt: Wüstenzeiten sind Krisenzeiten und damit Zeiten der Entscheidung. Ich sage das immer gerne, wenn ich was zum Thema Krise mache. Krise kommt aus dem Wort, aus dem Griechischen, vom griechischen Krisis. Jetzt können die meisten von uns kein Griechisch, gehe ich mal von aus. Sind nur wenige Theologen hier, aber vielleicht weiß ja einer von euch, was Krisis im Griechischen heißt. Also im Deutschen, Entscheidung. Krisenzeiten, ihr Lieben, sind immer Zeiten der Entscheidung. Krisenzeiten sind Zeiten, die dazu da sind, vielleicht auch Entscheidungen zu treffen, die längst überfällig sind. Krisenzeiten sollen uns neu ausrichten, bisweilen in unserem Leben eine neue Richtung geben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du in so einer Krise. Lebenskrise, Jobverlust, Beziehungskrise, vielleicht auch Glaubenskrise. Auch Glaubenskrisen sind Krisen. Warum geraten wir da rein? Vielleicht, weil es neu gilt, Entscheidungen zu treffen, weil es gilt, sich neu auf Gott auszurichten und vielleicht auch Gott ganz neu kennenzulernen. Jede Krisenzeit, ich habe ein bisschen die Order nach der Uhr zu gucken heute, sonst hätte ich ein bisschen mehr erzählt, aber habe heute Morgen Imke gefragt, ab wann sie schweißnasse Hände kriegt. Und deswegen haben wir versucht, uns zu einigen. Also ich werde jetzt nicht alles erzählen, aber ich kann euch sagen, jede Krise, die ich in meinem Leben hatte, und ich hatte ein paar davon, haben immer mein Gottesbild entscheidend verändert. Und das, was ich heute bin, als der, der ich heute vor euch stehe, ist ein Ergebnis meiner Krisen. Von daher habe ich ein sehr entspanntes Verhältnis zu Krisen. Ich suche sie nicht, ich liebe sie nicht, aber ich weiß, wenn ich drin bin, dann wird Gott mich neu ausrichten. Gott offenbart sich in unseren Krisen neu, hat neue Perspektiven und manchmal offenbart er sich, meistens offenbart er sich auch neu ganz selbst. Auch das Volk Israel steht in der Wüste in dieser Entscheidungssituation. Es steht in dieser Entscheidungssituation, da komme ich am Schluss nochmal drauf, ja, sie müssen sich entscheiden, gehen wir ins gelobte Land oder nicht. Aber bevor wir zu dieser Entscheidungssituation kommen, schauen wir nochmal kurz auf das gelobte Land. Also die Wüste liegt hinter dem Volk Israel, das gelobte Land liegt davor. Und das Erste, was wichtig ist, wir verlieren in Krisenzeiten ja häufig die Versprechen Gottes aus den Augen. Ja? Und in meinen persönlichen Krisen habe ich auch immer gedacht, so, das war's. Jetzt ist Wüstenzeit für immer. Das ist ja auch sowas, ne? In der Wüste ist, denkt man, boah, da komme ich jetzt nie raus. Ne? Das war's jetzt. Ende im Gelände. Ne? Dann ist noch Schuld im Spiel und dann denkst du, oh, das war's jetzt. Nein. Krisenzeiten können enden. Ich habe überlegt, ob ich schreibe, Krisenzeiten enden. Ich habe es dann wieder weggenommen aus meinem Konzept, weil ich weiß, dass wenn Krisenzeiten eine Entscheidung von uns erfordern, dass manche Menschen, manche Gemeinden auch Entscheidungen nicht treffen. Ja? Die gute Nachricht ist, Krisenzeiten können enden und Gott mindestens als unser großes Gegenüber will nicht, dass wir ewig in diesen Krisenzeiten bleiben. In manchen Gemeinden ist seit 40 Jahren Krise. Seit 40, manche länger. Ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre auf dieser Welt. Ich kenne manche Gemeinden, die sind seit ich sie kenne, nur im Krisenmodus, weil sie gewisse Entscheidungen nicht treffen. Also, erster Gedanke in dem Zusammenhang. Das verheißene Land ist das Land, in dem Milch und Honig fließt, so wird es genannt in der Bibel. Ich weiß nicht, wie attraktiv ihr Milch und Honig findet. Bei mir dürfte es wahrscheinlich eher ein saftiges Steak sein oder sowas. Ne? Aber Milch und Honig stehen für ein Reichtum, für Wohlergehen. Das Volk Israel, das vieles hat entbehren müssen, das viel Unterdrückung hat erleben müssen, darf sich auf bessere Zeiten freuen. Und es ist gut, diese gegenwärtige Situation, denn das Volk Israel ist ja noch in der Wüste. Vielleicht erleben wir uns persönlich und als Gemeinde noch in der Wüste, dass wir die gegenwärtige Situation von der Zukunft aus betrachten. Das gilt mit Sicherheit für die Ewigkeit, die wir mit Gott verbringen werden. Aber auch das wäre zu wenig, denn das würde der Vorstellung Vorschub leisten, dass die Erde dann doch nur ein Jammertal wäre, wie es in einem alten Kirchenlied heißt. Und der einzige Sinn unseres Lebens ist, fromm zu leben, Gutes zu tun und sich auf den Himmel vorzubereiten und sich nebenbei auch noch darauf zu freuen. Eudaimonia steht dafür, wörtlich einen guten Dämon haben, das steckt da drin. Eudaimonia ist das saure Leben. Ja, wir haben hier auf der Erde das saure Leben, damit wir das andere dann im Himmel genießen würden. Hedonia, das lustvolle Leben. Ja, das saure Leben hier, das lustvolle Leben später. Ich glaube nicht, dass Gott sich das so gedacht hat. Ich hatte vor einiger Zeit mal ein Gespräch mit der einzigen jüdischen Toraschreiberin, die es auf der Welt gibt. Toraschreiberin, also es gibt männliche Toraschreiber. Sie ist die einzige Frau, die das ausübt, diesen sehr anspruchsvollen Beruf. Und ich kam mit ihr ein bisschen ins Gespräch, weil sie in Berlin lebt. Und sie erzählte mir, dass es in der jüdischen Theologie, in der jüdischen Vorstellung keinen Himmel gibt. Und wenn es einen Himmel gibt, dann spielt er für den jüdischen Glauben überhaupt keine Rolle. Der jüdische Glaube ist ein Diesseitsglaube. Das Jenseits spielt für einen Juden eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Das hat mich doch relativ erstaunt. Weil wir ja immer die Bibel in unserem christlichen Kontext lesen und es ist ja klar, es gibt eine Ewigkeit, es gibt ein ewiges Leben, es gibt den Himmel. Und dann sagt mir diese Frau, nee, für uns ist es mindestens egal, ob es das gibt oder nicht. Das Judentum ist eine Diesseitsreligion und ich kenne keine so lebenslustige, lebensbejahende Religion wie das Judentum. Und wenn das so ist, dann sollten und dürfen wir als Christen, die ja unsere Wurzeln bei unseren jüdischen Freunden haben, uns auch gerne im Diesseits orientieren. Ich sage nicht, vergesst das Jenseits, darum geht es überhaupt nicht. Vergesst den Himmel, vergesst die Ewigkeit, aber die Ewigkeit beginnt hier, die beginnt in unseren Herzen, die beginnt auf dieser Welt. Und die Ewigkeit ist nicht das saure Leben, sondern die Ewigkeit ist etwas Gutes zu tun und etwas, ja, sich der Welt zu schenken, aber eben auch das lustvolle Leben. Wir dürfen uns hier freuen, wir dürfen hier Leben, die Fülle haben und nicht erst, wenn wir gestorben sind und hoffentlich im Himmel ankommen. Amen. Das gute Land, das Land, wo Milch und Honig fließen. Und dann kommt aber der zweite Punkt, Vorsicht Riesen. Das ist die Kehrseite der Medaille. Eine Lehre können wir der Geschichte trotzdem entnehmen. Ohne Kampf werden wir das Land nicht einnehmen. Das Land, das uns Gott verheißen hat, will erobert werden. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Christen denken, es müsste alles ganz leicht gehen, von einer Herrlichkeit zur nächsten. Die Feinde ergeben sich ganz freiwillig. Oder sie sind überhaupt nicht da, wir negieren, dass es überhaupt Feinde gibt. Ja, nein, es sind Feinde da. Und diese Feinde sind übermächtig. Sie können uns zumindest übermächtig erscheinen. Und wir fühlen uns unterlegen und womöglich sind wir das auch. Was sind deine Riesen heute Morgen? Was sind deine Riesen heute Morgen, denen du gegenüberstehst, von denen du denkst, die kriege ich jetzt aber überhaupt nicht bekämpft und unter die Füße? Sind es verborgene Sünden? Ist es Neid? Ist es Unversöhnlichkeit? Sind es vielleicht auch nur unsere Vorstellungen, wie Gemeinde so zu sein hat? Wie miteinander zu sein hat? Unsere Erwartungen, die wir einfach nicht unter die Füße kriegen. Wir kommen mit unseren Erwartungen hierhin, Sonntag für Sonntag, und sie werden immer wieder enttäuscht. Was sind deine Riesen heute Morgen? Die Botschaft ist aber eben auch, wir müssen nicht alleine kämpfen. Du musst nicht alleine kämpfen. Gott ist der, der mit und der für uns streitet. Und wenn wir mal die ganz große christologische Perspektive aufmachen, der in Christus sogar den Tod besiegt hat und sich mächtig im Kampf an unsere Seite stellt. Gott stellt sich mächtig im Kampf an unsere Seite, der der Hölle, der Tod, der Teufel am Kreuz von Golgatha besiegt hat. Wir gehen gerade auf Karfreitag zu, ihr Lieben. Wir sind gerade in der Passionszeit und es tut gut, uns daran zu erinnern. Wir sind nicht alleine. Ja, es gibt Riesen. Ja, es geht nicht ohne Kampf. Aber auch ja, wir haben den mächtigsten Gott, den König aller Könige an unserer Seite, der für und der mit uns streitet. Was mich zu meinem letzten Punkt bringt, unsere Entscheidung ist gefragt. Und da ist zunächst einmal wichtig, aus welcher Perspektive man diese Sache betrachtet. Was siehst du, wenn du in die Zukunft siehst? Siehst du die Riesen? oder siehst du das gute Land, in das Gott dich bringen will? Sehen wir als Gemeinde die Riesen oder sehen wir als Gemeinde das gute Land, in das Gott uns bringen will? Es ist eine Frage der Perspektive. Beides ist möglich und beides hat gravierende Konsequenzen. Wir finden hier in unserer Geschichte eines der sehr frühen Beispiele von Framing. Frame ist der Rahmen, das so nennt man Neudeutsch so, ne? Frame ist Rahmen im Englischen. Ja? Welchen Bewertungsrahmen setze ich? Dieser Rahmen wird meine Entscheidung maßgeblich beeinflussen. Welchen Bewertungsrahmen setzt du? Viele der Kundschafter haben die Riesen gesehen, den vermeintlichen Tod vor Augen, die Machtlosigkeit, die scheinbare Unterlegenheit. Ja, da war der Frame schon an, als sie wiederkamen. Ne? Die haben gesagt, oh Mann, Riesen, Riesen, furchtbar. Und dann waren da Josua und Kaleb. Die haben einen anderen Frame, die haben einen anderen Bewertungsrahmen. Die sehen nämlich das gelobte Land, das Gott ihnen verheißen hat. Und noch wichtiger, sie wissen, dass Gott sein Versprechen hält und dass Gott das Volk in das Land bringen wird, das er ihnen versprochen hat. Und damit bleibt die Frage bei uns, für unser persönliches Leben, für unsere Zukunft, persönlich und als Gemeinde. Welchen Rahmen setzen wir? Was ist der Bewertungsmaßstab? Was ist der Bewertungsrahmen, den wir unserer Situation geben? Sehen wir auf unsere Riesen? Sehen wir die Dinge, die wir nicht, scheinbar nicht aus dem Weg geräumt kriegen, womit wir immer wieder kämpfen, wo wir immer wieder Niederlagen erleiden, wo es überhaupt nicht weitergeht, wo wir denken, eigentlich schaffen wir es nicht? Oder sehen wir auf das gelobte Land, das Gott uns verheißen hat? Sehen wir auf Gottes Perspektive, der uns unterstützt, gegen unsere Riesen zu kämpfen? Wenn wir uns aufmachen, ihr Lieben, in die Zukunft, dann wird Gott uns dieses Land geben. Warum? Er hat es uns versprochen. Er hat es uns verheißen. Du hast in deinem Leben noch einen Sinn und eine Aufgabe. Gott hat für diese Gemeinde eine Vision, eine Perspektive, eine Aufgabe. Was passiert, wenn wir den Fokus auf die Riesen setzen und nicht auf das gelobte Land und auf Gottes Perspektiven? Das können wir in der weiteren Geschichte des Volkes Israel nachlesen. 40 Jahre Wüste und geistlicher Tod. Auch das ist eine Perspektive und nicht wenige Gemeinden hat dieses Schicksal ereilt. Ihr könnt wählen. Wir können wählen als Gemeinde. Jeder Einzelne kann wählen und sich für Gottes Perspektive, für Gottes Bewertungsrahmen entscheiden oder für die Riesen. Was siehst du? Was willst du tun? Gehörst du zu den 10 Botschaftern, die sagen, wir verlieren? Wir haben keine Chance. Oder gehörst du zu den 2 Botschaftern, die sagen, mit Gott werden wir Sieger sein? Wozu möchtest du gehören? Eine Schlussbemerkung. Ohne Einheit geht es nicht. Nachdem einige des Volkes Gottes sich darauf besonnen haben, nun doch zu gehen und sagten, ach Mensch, wäre vielleicht doch eine gute Idee, sind sie gescheitert. Der letzte Appell heute Morgen ist ein Appell an die Einheit. Es geht nur gemeinsam. Und wenn ihr eure Berufung in dieser Gemeinde seht, ich knüpfe ein bisschen an das an, was Carsten Kranzmann vor einigen Wochen hier gesagt hat, wenn ihr eure Berufung in der Gemeinde seht, dann ist es wichtig, diesen Schulterschluss zu wagen. Auch Berufungen können sich ändern. Ich war auch nicht mein Leben lang an eine Gemeinde festgetackert. Aber ich habe für mich immer eine Sache gemerkt und für mich eine Sache gelebt. Gott beruft mich in einer Gemeinde und Gott beruft mich aus einer Gemeinde weg. Und woran kann man das erkennen, dass Gott einen aus einer Gemeinde wegberuft? Es geht zu Ende und ich gehe ohne Bitterkeit und Groll. Und es ist auch ein bisschen Gnade, dass aus jeder Gemeinde, aus der ich dann gegangen bin, ich kann in jede Gemeinde, aus der ich gegangen bin, ohne Groll wieder zurückkehren und werde dort mit offenen Armen aufgenommen. Das ist so wunderbar. Wir sind keine keine Gemeinschaft auf Gedeih und Verderb, sondern Berufungen können sich ändern. Aber wenn Gott dich in diese Gemeinde berufen hat, dann werden wir es nur gemeinsam schaffen und in Einheit schaffen. Dann wird Gott mit uns streiten und wir werden die Riesen besiegen und das gelobte Land einnehmen. Amen.